Nicht alle POCs sehen gleich aus, Luna.
Oh mein Gott. Wow.
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 Das ist, was ich meine. Ja, nicht Luna Möbius, wie sie einfach bei Minute 13 der Aufnahme gecancelt wurde. Naja, und damit verabschiede ich mich. Ich wollte dir ein Kompliment machen, wie iconic es ist, aber ich habe ein bisschen die Titel durcheinander gehauen. Naja, schade.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann Sie nicht hören, können Sie lauter sprechen?
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Die sind alle schlauer als ich.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Hörschlecken müsste das noch lauter sein.
Bitte noch lauter, der Applaus damit, der Raum.
Vielleicht müssen wir gerade ein bisschen noch lauter sein. Durch die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Lauter Leute, dem neuen Podcast des Veto-Magazins.
Jawolli, da sind wir alle.
Darf ich mal schon was sagen?
Ja, natürlich.
Erstmal Stimmchen erklingen lassen. Mi, 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 alle da. Sehr schön.
Ein bisschen, weil ich bin ein bisschen aufgeregt.
Macht nichts. Ich mache ein kleines Intro einfach so für dich und für die Gesamtheit und für uns und überhaupt.
Toll.
Denn ihr habt jetzt schon ganz viele Stimmen gehört. Das sind erstmal die Stimmen aus dem Intro zu unserem neuen Podcast. Und das sind wir vier. Wir sind nämlich vier Hosts. Wir haben nicht gespart an Beteiligung für dieses Format. Wir sind zusammen angetreten und vielleicht habt ihr es schon bei Social Media irgendwo euch eingefangen, die Info, dass wir zu viert diesen Podcast bestreiten wollen. Lauter Leute, wir sind zu viert. Wir sind Gianni Jovanovic, Luna Möbius, Suraj Mailitafi und ich bin Suki. Und das Veto-Magazin ist ein ganz wichtiges Magazin, ein ganz wichtiges Medium in dieser Gesellschaft. Denn es gibt seit vielen langen Jahren, seit 7 Jahren, engagierten Menschen unterschiedlichster Form engagiert. Eine Bühne, also sozusagen Aktivismus, ist das Kerngeschehen vom Veto-Magazin. Über ganz Deutschland erstreckt, aber mit dem Fokus auf dem Osten. Sehr wichtig auch. Luna wird uns sicherlich irgendwann nochmal erklären, warum das so wichtig ist. Aber für den Moment sei erstmal gesagt, dass wir hier nicht immer zu viert antreten, sondern immer in Duos. Wir sind immer zu zweit unterwegs und nehmen uns Themen vor, die uns gerade bewegen, die uns umtreiben, die uns verzweifeln lassen und Hoffnung geben, zu denen wir Fragen haben, wo wir auch mal vielleicht eine Runde klugscheißen wollen oder einfach ganz wichtig das Gespräch suchen mit unserem Gegenüber und ihr seid eingeladen, teilzuhaben. Also es geht um Aktivismus in unterschiedlichsten Kontexten, unterschiedlichsten Räumen. Wir haben Lust, einfach unsere Perspektiven zusammenzubringen, in Austausch zu gehen. Ist ja nicht so, dass es sonst keine Podcasts gäbe, aber unser ist auch wichtig, gerade weil unsere Perspektiven so unterschiedlich sind, weil wir unterschiedliche Expertisen auch mitbringen, Erfahrungsexpertisen, Fachexpertisen, die aber auch nicht immer alle vollständig sind. Also wir haben uns auch viel Fehlerfreundlichkeit vorgenommen und wollen jetzt nicht die ganze Zeit nur vom Stapel lassen und euch erschlagen mit unserem Fachwissen und uns gegenseitig mit Begriffen bewerfen, die am Ende auch keiner mehr versteht. Na klar kann man neues Wissen mitbringen, aber na klar ist auch jederzeit Raum zum Nachfragen für uns, für euch, für uns alle gemeinsam hier bei Lauter Leute.
Vielen Dank,
Das war
Suki.
Mal ja richtig toll.
Das war richtig cool. Jetzt darf ich weitermachen. Ich freue mich mega, dass wir heute hier zusammengefunden haben. Wir sind ja ausnahmsweise zu viert. Normalerweise, wie Suki schon gesagt hat, sind wir immer zu zweit. Und für die Auftaktfolge haben wir uns, oder hat sich die Redaktion eigentlich was mega Tolles überlegt. Wir haben alle Briefe bekommen mit Fragen. Und ich sehe hier alle unterschiedliche Farben. Ich habe blau, Luna hat gelb.
Ich habe nicht lila, finde ich nicht in Ordnung.
Gianni, du hast nicht lila.
Ich habe weiß.
Du hast grün.
Gianni hat weiß, ja mega. Und wir haben, ich sehe das hier, hier steht ganz fett drauf, erst während der Aufnahme aufmachen. Das heißt, wir wissen selber nicht, was drin ist, was für Fragen drin sind und wir starten aber rein, um uns besser kennenzulernen, gegenseitig mit Fragen. Und wir fangen an mit mir und Suki. Du kannst gerne, oder nee, ich glaube, ich darf sogar erst aufmachen und habe dann eine Frage an dich. Let's go.
Los geht's mit Suraj und Suki.
Wir sind also quasi das erste Team in dieser Session.
Wir sind das erste Team.
Okay, a little ASMR.
Oh, das sind kleine Zettelchen, sogar handgeschrieben.
Oh.
Wow. Und nummeriert. Erste Frage an Suki. Wer bist du?
Ah. Ja, das ist, wenn ich das mal vollständig beantworten kann eines Tages. Kurz vor dem letzten Atemzug werde ich es wissen. Tja, also ich habe mich ja daran gewöhnt, dass mir diese Frage immer mal wieder gestellt wird, wenn mir irgendjemand dankenswerterweise ein Mikrofon unter die Nase hält oder ich irgendwas niederschreiben darf. Und ich habe überlegt, was sind die vier, quasi die vier Eckpfeiler, was sind die vier Hauptparameter für mein Tun, für das, was ich sozusagen persönlich mit in diese Gesellschaft reinreiche. Ich würde sagen, der erste Punkt ist, ich bin Antifaschistin. Ich denke, dass sich damit ganz viel zusammenfassen lässt. Alle möglichen Aspekte, alle möglichen Ismen, alle möglichen Formen von Menschenfeindlichkeit und Marginalisierung und Diskriminierung und so weiter sammeln sich ja alle irgendwie in faschistischen Ideologien. Also quasi als Hauptaufgabe der Antifaschismus. Dann bin ich Musikerin. Das ist, was ich sozusagen kulturell beizutragen habe. Ich mache Musik, habe lange Jahre für gleichaltrige Musik gemacht und habe aber irgendwann beschlossen, dass ich es eigentlich viel schöner finde, für ganz junge Menschen Musik zu machen. Und bin mit dem Bandprojekt Zucchini quasi auf Bühnen für Menschen, vor allen Dingen so im Grundschulalter. Aber Erwachsene dürfen auch mithören. Ist in Ordnung. Die dürfen auch. Und als drittes, worüber ich mich sehr stark auch identifiziere, ist Mutterschaft. Ich bin Mutter und finde das eine ganz fantastische Erfahrung im Leben. Und der vierte Punkt ist, ich bin Ossi. Ich bin in der DDR geboren. Meine Eltern sind 86 rüber, da war ich 2. Und dann bin ich zwar in West-Berlin groß geworden, aber der Osten steckt dermaßen in mir. Und ich bin da vor ein paar Jahren wieder nach Brandenburg zurück und finde das wichtig, bei allem Mangel an deutschem Empfinden in mir, mich dennoch auf den Osten zu beziehen und mit den Erfahrungen eines fehlgegangenen Realsozialismus irgendwie doch nochmal umzugehen mit Blick auf so eigene Utopien. Also Antifaschistin, Musikerin, Mutter und Ossi.
Wow, mega, mega interessant.
Sudash, ich gebe dir die Frage natürlich sofort zurück, ist ja klar. Wer bist du?
Hast du dieselbe Frage tatsächlich, auch auf deinem
Nö,
Zettel?
Aber ich darf dir die trotzdem stellen. Ich darf
okay.
Dir zurückstellen.
Ja, okay. Ich bin Suraj, ich bin 25, nee, noch nicht 25, ich bin 24, aber ich glaube, wenn ihr die Folge hört, dann bin ich 25. Ich bin gebürtiger Ghanäer, ich bin, wurde in Ghana geboren, bin mit 9 Jahren nach Deutschland und setze mich vor allem in letzter Zeit sehr, sehr stark für eine antirassistische Gesellschaft ein, für eine Gesellschaft, in der die Schönheit in den Differenzen gesehen wird. Ich bin aber auch Antifaschist, ich verstehe mich als Antifaschist, Antirassismus und Antifaschismus muss miteinander einhergehen und das sollte, finde ich, nicht als zwei unterschiedliche getrennte Themen verstanden werden. Und das, was mich mega auch in letzter Zeit interessiert, sind ländliche Räume. Ich bin auch im ländlichen Raum aufgewachsen und das wird sehr, sehr oft in dem politischen Raum, in dem wir uns bewegen, einfach vergessen. Wir müssen die Sachen, die in Berlin beschlossen werden, im ländlichen Raum umsetzen, ohne Geld. Das ist halt maximal schwierig. Und dafür setze ich mich auf jeden Fall ein. Und ich hoffe einfach, dass ich durch meine Perspektiven auch junge Menschen, gerade für junge Menschen einerseits sprechen kann, über ihre Erfahrungen, mit ihren Erfahrungen auch abholen kann. Und ja, dafür setze ich mich ein. Und ich glaube, dass es relativ gut beschreibt, wer ich bin. Ich bin aber auch, also ich bin nicht nur im politischen Raum unterwegs, ich studiere auch Chemie, jetzt im Master. Und ja, also Naturwissenschaftler und politischer Aktivist in einem.
Ich muss nochmal nachfragen, du hast diese Formulierung, die Schönheit in den Differenzen finden. Das ist so, die habe ich schon ein paar Mal von dir gehört, ich finde die sehr schön. Die hat sowas ganz Großes und Weitsichtiges und auch Großherziges auf eine Art. Ich glaube, andere Leute haben andere Punchlines für ihren Aktivismus gefunden, die viel mehr auf die Fresse geben, sag ich mal. Warum hast du dich für so eine softe, und das meine ich ganz positiv, Formulierung oder diese Wendung entschieden? Was findest du da drin?
Schönheit in den Differenzen. Ich glaube, dass ich selber als schwarze Person immer anders markiert werde, gesellschaftlich anders markiert werde. Und ich glaube insgesamt, dass marginalisierte Menschen das generell sehen oder beziehungsweise auch ausgegrenzt werden, wenn sie von bestimmten Diskriminierungserfahrungen halt betroffen sind. Und ich habe sehr, sehr oft, gerade auch, als ich aufgewachsen bin im ländlichen Raum, mitbekommen, dass diese Berührungspunkte zwischen unterschiedlichen, sowohl zwischen Menschen, die nicht von Rassismus oder Diskriminierungsformen betroffen sind, als auch innerhalb von diesen Gruppen von oder innerhalb von marginalisierten Gruppen Berührungspunkte einfach fehlen. Und ich glaube, dass wir versuchen müssen, diese Berührungspunkte zu kreieren. Und ich glaube, wir dürfen diese unterschiedlichen Lebenserfahrungen, die wir haben, unterschiedlichen Perspektiven, die wir haben, nicht als was Schlechtes sehen, sondern als eine Bereicherung. Ich kann unglaublich viel. Wow!
Den sag's noch fertig, sag's noch fertig.
Ich kann unglaublich viel von euch lernen, weil ihr halt unterschiedliche Perspektiven mitbringt. Und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft einfach voneinander lernen können. Und deswegen habe ich das sehr, sehr bewusst gewählt. Und ich denke, dass es auch uns als Gesellschaft weiterbringen kann, wenn wir diese Berührungspunkte untereinander pflegen.
Ich würde auch gerne einen Berührungspunkt pflegen. Ich habe gedacht, ich suche mir mal eine Überleitung, die genauso bodenlos ist wie diese Drumroll während deiner tatsächlich sehr, sehr schönen Ausführungen. Aber worauf ich mich jetzt freue, ist, mich mit Jenny zu unterhalten.
Ja.
Jenny, wir haben auch Briefe. Also ich habe einen Brief, du hast einen digitalen Brief.
Ich hab auch einen Brief, ja.
Sogenannte digitale Brieftaube kam zu dir reingeflogen. Ja. Magst du anfangen oder soll ich mal gucken, was mir hier...
Mach mal du.
...ins Haus geflattert ist.
Ladies first, los.
Ah, die sind ja nicht nur nummeriert, sondern auch in der richtigen Reihenfolge in den Briefumschlag gelegt. Das ist ja ganz großartig.
Achtung, Achtung, Süßmaus-Alarm. Luna und Gianni.
Gianni, die Frage sollen wir bitte beide beantworten.
Ja.
Was weißt du schon über mich? Und dann sage ich dir, was ich über dich weiß.
Ich weiß, dass du total lustig bist, dass du gut riechst, dass du bildhübsch bist und klug, dass du für Ricarda Lang arbeitest, dass du Antifaschistin bist, dass du eine coole Schwester bist und ich mich wahnsinnig freue, auch mit dir und natürlich auch mit allen anderen, diesen kleinen Podcast hier am Laufen zu bringen. Das weiß ich. Was ich nicht weiß, macht mich heiß. So heißt das. Nee, ich freue mich riesig.
Ich bin sehr, vielen Dank für die vielen Komplimente, mit denen ich gerade gar nicht so gerechnet habe. Ich bin auch sehr wütend, das hast du vielleicht vergessen, aber vielleicht weißt du das auch einfach noch nicht über mich. Ich bin eine chronisch wütende Person, ich glaube, das ist gar nicht so irrelevant für den Podcast. Ich kann ganz viele Dinge auf jeden Fall zurückgeben, weil ich die über Gianni auch weiß. Ich weiß, dass Gianni auch extrem gut riecht. Was ich nicht weiß, ist, welches Parfum Gianni benutzt. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch rausfinden.
Ich hasse Parfum. Sorry, dass ich reinkrätsche, aber ich hasse Parfum. Kein Parfum an mir. Nur Deo.
Na gut, das klären wir wann anders. Was ich über Gianni auch weiß, und ich glaube, das kann ich auch ausweiten auf die anderen beiden Personen, die ihr vor uns gehört habt. Ich glaube, das wird eine Lustigkeit in einem Podcast drin auf einer ernsten Ebene. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr tief in unseren Themen und haben aber schon auch einen sehr wilden Sinn für Humor, glaube ich. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Was ich über Gianni weiß, ist, dass er, berichtige mich, wenn ich es jetzt falsch sage, Queer Eye Germany gehostet hat.
Nein, das war nicht queer, das war Aljoscha. Nicht alle POCs sehen gleich aus, Luna.
Oh mein Gott.
Wow.
Wow. Das ist, was ich meine. Ja, nicht Luna Möbius, wie sie einfach bei Minute 13 der Aufnahme gecancelt wurde. Naja, und damit verabschiede ich mich. Was hast du gehostet? Drag Race?
Ich habe Drag Race Germany gehostet.
Naja, die Queeren in Deutschland auf Netflix. Also, Gianni, weißt du.
Alles gut.
Mein Gott, ich wollte dir ein Kompliment machen, wie iconic es ist. aber ich habe ein bisschen die Titel durcheinander gehauen. Das war jetzt eine Peinlichkeit. Naja, schade. Ansonsten redet Gianni viel so über Antiziganismus. Gianni hat sich in den letzten Wochen viel auf Instagram aufgeregt über Dinge, die gesellschaftlich passiert sind, von Colleen Fernandes zu Friedrich Merz. Das sind die Dinge, die ich über Gianni weiß.
Ja, weißt ja schon mal sehr viel. Oder soll ich noch ergänzen, was man vielleicht...
Du musst näher an deinem Mikro ran, Gianni.
Oh.
Ja, Gianni, dafür, dass du gerne redest, redest du gerade sehr leise.
Ja.
Ja, außer den Front gegen mich. Der war glasklar auf der Tonspur.
Ich kann nicht anders. Also pass auf, ja, alles richtig. Ich bin aber auch Autor und Moderator. Das ist wichtig zu wissen an der Stelle. Und vor allen Dingen, ich bin Menschenrechtsaktivist. Ich setze mich für die queere Community, weil ich ein queerer Mann bin. Ich bin schwuler, offener, lebender Mann und ich bin Roma. Das spielt auch eine entscheidende Rolle in meiner ganzen Perspektiven, die ich mit hier in diesem Podcast mit reinbringe. Das heißt, meine Arbeit bezieht sich insbesondere auf Intersektionalität, also auf Mehrfachmarginalisierung, Mehrfachdiskriminierung. Das ist so der Grund, die Grundbasis meines antirassistischen, antifaschistischen Denken, Handeln und Meinen.
Ich habe eine Nachfrage zu deinem Intersektionalismus. Und zwar habe ich mir gemerkt, dass in deiner Insta-Bio steht, du seist Zahnfee. Magst du dazu noch zwei Sätze verlieren?
Ja, sehr gerne. Das mache ich gerne. Ich bin ja so ein Tausendsasser-In. Ich habe eine Dentalhygienepraxis in Köln, mitten in Köln, auf der Schildergasse.
Werbung.
Und seit 23 Jahren, ich habe nicht den Namen genannt.
Bist du Zahnarzt?
Bin da seit, polier da im wahrsten Sinne des Wortes den Menschen die Fresse. Also, aber sehr liebevoll, weil danach haben sie schöne weiße Zähne und die Zähne sind schön sauber und der Kieferkamm ist total gesund, weil ich bin Experte für Parodontologie. Also, verschisse Zähne. Das ist eigentlich Johnny.
Slay. Also, ich kann wirklich gar nicht so viel sagen, außer Slay.
Da knistert doch was. Suki und Luna.
Luna, pass auf, ich habe eine Frage für unser, das Format ist ja eigentlich Speed Dates, so kennt man es ja aus dem echten Leben, also andere Menschen mit Dates, also nicht ich, kenne sowas und da gibt es auch eine Redaktion, die einen so Zettel mit in die Hosentasche steckt, die man dann öffnen kann, wenn man nicht mehr weiter weiß, so wie jetzt auch. Zweite Frage an dich, also, ich lese das Wort schön als erstes, interessant, ich meinte, mein Eye-Tracking hier machen müssen. Beim Dating gibt es doch nichts Schöneres, als über vergangene Dates zu lästern, ein richtig schlimmes Date, an das du dich erinnerst, siehst du, genau. Genau, als hätte ich es ja ahnt.
Mein Lieblingsdate oder das schlimmste Date?
Ein richtig schlimmes Date, an das du dich erinnerst.
Ach, Leute, ich bin eine Transfrau auf Grindr. Ich habe nur schlimme Dates.
Entschuldigung, ich habe das nicht geschrieben.
Du, das ist kein Problem. Ich glaube, das schlimmste Date, ich muss kurz überlegen. Ja, das war innere Ranking auch das kürzeste Date, was ich hatte. Das ging ganze 5 Minuten, weil ich dann beschlossen habe, I simply cannot. Da habe ich noch in Halle gewohnt und habe mich in Halle mit jemandem zum Spazierengehen getroffen. Und ich bin ja eine Person, die gerne redet und gerne Geschichten erzählt. Und ich muss mir dann immer wieder selber sagen, dass ich auch nachfrage und andere Leute sehr aktiv zu Wort kommen lasse. So. Wenn allerdings eine Person auf die Frage, hey, wie war dein Wochenende, was hast du gemacht? Ja, war gut, antwortet. Dann bin ich da relativ schnell ins Schwimmen gekommen, weil ich nicht so richtig wusste, was ich noch so nachfragen sollte. Und ich habe dann so 2-3 Mal gefragt, okay, was hast du gemacht? Ja, ich war unterwegs. Okay, cool. Wo war ich? Und habe dann nach 5 Minuten die Person einfach wirklich gefragt, hast du gerade eine gute Zeit? Weil es fühlt sich nicht so an. Und er meinte, ja. Und dann meinte ich, ja, okay, ich glaube, ich nehme mich eher nicht. Und dann lass uns doch alleine weiter spazieren. Und dann bin ich nach Hause gegangen.
Okay, aber ich bin schon mal sehr froh, dass es ein kommunikatives Problem und kein politisches. Also, oder
sowas,
vielleicht lag es auch dahinter.
Sich früher aus, zum Glück.
Ja, okay. Na, manchmal weiß man ja nicht, was die Leute so vom Beruf machen oder sonst wo, ihre Kreuzchen.
Das stimmt leider.
Ja.
Das stimmt leider. Ja, nee, nicht das immer war, drin. Sowas hatte ich zum Glück noch nicht. Ich hatte bisher nur so, man hat sich nicht so richtig was zu sagen, Dates. Mhm. Auch unangenehm.
Ich glaube, das ist so ein Grund, warum ich vielleicht keine Dates habe. Also für den Fall, dass du planst,
ja
mir die Frage
Dates,
zurück. Hä? Ich habe das. Ist nee, das ist. Also ich habe schon mal jemanden getroffen, so ist es nicht. Und dann. Aber ich hab für ein halbes Jahr mal so eine Dating-App auf meinem Handy gehabt. Her hieß die, glaube ich, oder so. Und die hat dann. Dann dachte ich, kenn ich, mach ich nicht, will ich nicht. Ich habe so Szeneklüngel und so, finde ich immer alles ganz schwierig.
Wenn du nicht über Dates reden möchtest, würde ich dir gerne eine andere Frage stellen.
Nee, ich habe da nichts zu sagen, ja, mach mal.
hat auch ein bisschen was, kann auch was mit Dating zu tun haben. Welche Form des Protests brauchen wir gerade?
Wer ist wir? Ich habe heute einen ganz interessanten Beitrag gelesen von einer Genossin, die gesagt hat, sie war ganz irritiert darüber, dass irgendwie echt viele Leute am 1. Mai in Kreuzberg unterwegs waren und dann kommt die Polizei und sagt, so, vorbei, und alle packen ihre Stullen ein und fahren einfach und laufen Richtung U-Bahn und dann wartet die Wiesen. Also fand ich interessant, welche Form, ich war nicht da, ich mache keine Demos, muss ich dazu sagen, also wirklich ganz, ganz selten, weil ich einfach krasse People-Overkill kriege, so. Also ich kann das sensorisch nicht so gut. Ich mache dann andere Sachen dafür. Man muss sich nicht schämen, wenn man nicht auf eine Demo geht. Es gibt Leute, die lieben das total, ich kann das nicht so gut. Genau, da habe ich mich gefragt, okay, krass, was ist eigentlich so Demonstrationskultur oder überhaupt, was sind Protestkulturen? Also was ist es gerade? Also was ich zum Beispiel immer mal wieder mit Unbehagen sehe, ist, wie so Popkultur politische Inhalte frisst auf eine Art und dann irgendwie nicht mehr so richtig von übrig, viel übrig bleibt. Weil das irgendwie alles in so einer Marktlogik so verklebt. Also ich weiß nicht, es gab so eine Zeit, als ich mich aus der Musikindustrie zurückgezogen habe, aus der regulären, an Erwachsene sich richtende Musikindustrie, war irgendwie der Punkt, wo ich das Gefühl habe, okay, man muss im Prinzip nur eine Frau sein und sich auf die Bühne stellen, dann klebt sofort jemand ein Feminismus-Schild drauf. Und dann guckst du genau hin und stellst fest, sind irgendwie nur Typen im Songwriting-Team. Dann fragt mich, ich wusste nicht, dass ihr alle Feministen seid, habe ich in den letzten 20 Jahren nicht mitgekriegt. Ist ja interessant, erzähl mal mehr. Und so, also für mich ist immer, und ich verstehe auch, dass wir natürlich die großen Bühnen brauchen und die Fläche und so weiter, aber ich habe, und es ist auch vielleicht eine Art von irgendwie linkem Konservativismus oder so, das lasse ich mir an der Stelle auf jeden Fall vorwerfen, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass es irgendwie so, wenn das so trendet, dann verliert es manchmal einfach auch Substanz. Und ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die so denkt. Und ich will damit aber trotzdem natürlich nicht den MultiplikatorInnen die Schuld geben, sondern natürlich ist am Ende ist immer der Kapitalismus schuld. Es ist mir scheiße, ja, welche Frage du mir hier unterwirfst. Es wird immer darauf hinauslaufen, dass der Kapitalismus schuld ist, wenn man mich fragt. Und natürlich geht es darum, irgendwie auch letzten Endes, sagen wir mal, inhaltlich schlagkräftige Bewegungen zu schwächen, indem man sie irgendwie in eine Produktförmigkeit überführt. Und dann kommt am Ende nur noch irgendwie ja, irgendwas raus, was du für 7,99 € im monatlichen Abo kaufen kannst. So. Und ich weiß nicht, wem damit geholfen ist. Also ich glaube, wir brauchen jeder unsere eigenen guten Formen. Ich würde gar nicht so sehr sagen, was braucht die Gesellschaft, sondern ich würde mir eher sagen, würde mir eher wünschen, dass die Menschen sich auf die Suche machen, gucken, was ist der Ausdruck, der mir liegt, in dem ich mich beheimatet fühle, in dem ich mich wohlfühle, den ich kann, so, den ich lernen will, in dem ich mich gut vernetzen kann und so weiter. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der das einfach irgendwie wie Alphabetisierung oder so oder Zähneputzen, Wajani, dazu gehört, dass die Leute einfach, also genauso wie man damit rechnet, dass die Leute irgendwann Dates haben und Beziehungen führen, so fände ich es geil, wenn wir einfach voll selbstverständlich so im Laufe unseres Lebens uns irgendwann in einer bestimmten oder in mehreren aktivistischen Formen irgendwie einfinden, indem wir unsere Beteiligung, unsere politische Artikulation praktizieren. So, das wäre es eher. Logik.
Wow, mega also gut in der Zeit.
Immer beim Date die Zähne putzen. Nicht vergessen.
Ja, außer man hat sich nichts zu sagen, dann ist auch egal.
Aber stimmt, jetzt habe ich gerade jemandem Unrecht getan. Ich hatte tatsächlich am Wochenende ein Date, aber das kam auch jetzt so. Ich weiß noch nicht genau, ob es ein Date ist, aber ja. Es wird sie mir verzeihen, ja. Oh, okay.
Ich gehe da jetzt mal rein und habe auch eine Frage an Luna.
Was, wenn sich Sonne und Mond treffen? Suraj und Luna.
Das Beste, das das Internet je hervorgebracht hat.
KI-generierte Songs über Wale oder Gemüse. Und zwar, weil ich finde das so bodenlos. Ich finde das wirklich so, ich finde das so schlimm peinlich. Und das ist deswegen für mich das Beste, was das Internet gerade aktuell hervorgebracht hat. Weil man so richtig schön dran beobachten kann, wie sich so eine Gruppe, die sich sonst politisch einfach nie äußert, so hoch spiralisiert in so politische Befindlichkeiten, die eigentlich, also es hat irgendwie so eine Form des Protests, die einfach nichts verändert und auch überhaupt kein Raum hat, um irgendwas zu verändern. Und gleichzeitig hat mich das aber auch sehr erheitert zu sehen, wie viele Bekannte meiner Mutti auf einmal die Hope-Lieder im Facebook-Status hatten, während ich mir dachte, Aber dass die AfD in Sachsen bei 40% steht, dazu kriegt ihr euch euer Maul irgendwie nicht auf. Schade. Diese Gleichzeitigkeit finde ich spannend. Das war irgendwie gerade für mich das Beste, was das Internet hervorgebracht hat.
Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ich weiß ja nicht, ob du dir da schon Gedanken im Vorfeld dazu gemacht hast.
Ich kannte ja die Frage nicht.
Ja, eben. Deswegen.
Aber es hat mich beschäftigt. Ja. Es ist das Beste und auch das Schlechteste, gleichzeitig KI-generierte Lieder zu wahlen. Kann ich nicht ernst nehmen, leider.
Ja, Timmy ist nicht immer schuld.
Timmy, oh mein Gott. Aber ich habe eine Anschlussfrage an dich, Suraj. An welchem revolutionären Ereignis der Geschichte wärst du gerne dabei gewesen?
Wow, das ist ja mal eine sehr crazy Frage. Und ich glaube, da kommen mir gerade sehr, sehr viele Sachen in meinem Kopf. Ich denke an Bewegungen auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch an die Bürgerrechtsbewegung in den Staaten mit Malcolm X, mit, wie heißt der andere nochmal, Martin Luther King Jr. Ich glaube, das wäre eine mega interessante Zeit gewesen zu sehen, wie Menschen sich, schwarze Menschen vor allem, sich zusammengetan haben, um für ihre Rechte zu kämpfen nach jahrzehntelanger Folter, nach Ungerechtigkeit. Und das ist ja immer noch nicht aufgehoben, sondern immer noch da. Und ich finde das auch in dem Kontext sehr, sehr interessant zu sehen, was sich auch in den Jahren getan hat, was Menschen, was jetzt so gesehen auch selbstverständlich ist, dass schwarze Menschen zum Beispiel auch Toiletten benutzen dürfen, wo weiße Menschen reingehen, so die banalste Sache irgendwie. Oder im Bus auch hinten sitzen, nicht hinten sitzen müssen, sondern jeden Platz irgendwie in Anspruch nehmen können. Und gleichzeitig sieht man ja, wie sich die politische Lage gerade auch mit der Trump-Regierung einfach auch entwickelt, wie Menschen kriminalisiert werden, nicht nur schwarze Menschen, sondern People of Color insgesamt, queere Menschen, Menschen mit Behinderung, Frauen insgesamt. Also die Trump-Regierung ist ja wirklich eine sehr, sehr krasse Regierung, die nichts Gutes hervorbringt. Und das ist schon sehr, sehr krass. Ich muss natürlich sagen, was heißt, also da wäre ich gerne dabei. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube, ich hätte sehr, sehr viel lernen können und lerne auch jetzt sehr, sehr viel, wenn ich zurückblicke, wenn ich die Bücher lese, wenn ich mir Sachen anschaue, die zu dieser Zeit passiert sind. Und gleichzeitig glaube ich, dass das einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit war und dass man sehr, sehr viel Mut gebraucht haben muss, um da irgendwie überleben zu können und für seine Rechte zu kämpfen. Also da wäre ich, denke ich, gerne an der Seite von Martin Luther King und Malcolm X, aber auch andere, auch schwarze Aktivistinnen, die zu dieser Zeit sehr, sehr viel bewegt haben.
Ich habe eigentlich eine Anschlussfrage im Kopf, die ich super spannend fand, aber ich habe ein bisschen Schiss, sie zu stellen, weil ich Angst habe, dass wir gleich keine Zeit mehr haben.
Ja,
stell die. Ansonsten fürs nächste Mal, glaubst du, du warst schon mal bei einem revolutionären oder bei einem geschichtsverändernden Erlebnis dabei?
Wow.
Das habe ich mich letztens nämlich gefragt.
Ich glaube, dass man das erst im Nachhinein weiß.
Ja.
Das weiß man nie in dem Moment, wo man dabei ist. Und ich weiß aber, oder ich merke, dass je höher so der Widerstand auch innerhalb der Gesellschaft ist, auf diese Proteste, wo man ist, desto revolutionärer könnte es sein. So muss man dann gucken, wie das dann im Nachhinein gesehen wird. Aber ich habe das Gefühl, dass wir sowieso heutzutage, ich weiß zum Beispiel im Kontext der Proteste zu Lorenz, der in Oldenburg erschossen wurde, war das Erste, was in Oldenburg von oberster Stelle kommt, zum Beispiel von einem Oberbürgermeister, dass wir besonnen auf die Demo gehen sollen. Also dass es nicht irgendwie in Gewalt ausarten soll. So, und dann stelle ich mir die Frage, ey, da ist gerade jemand erschossen worden, wir haben jedes verdammte Recht, wütend zu sein. Und dann wird uns gesagt, ja, geht da ja, also ihr schwarzen jungen Männer, ne, seid mal friedlich da, seht zu, dass ihr friedlich seid und nicht irgendwie Gewalt irgendwie, ja, dass da irgendwie auf diesen Demos die Gewalt ausartet. Also ich glaube, schwierig zu sagen in dem Moment.
Als würde Gewalt nur von euch kommen können. Ne?
Eben, ja, auf jeden Fall. Das Spielen, da werden Narrative bedient, die sind einfach sehr, sehr crazy so. Aber ob ich dabei gewesen bin, ob das revolutionär ist, kann ich so nicht sagen, glaube ich eher nicht. Aber wir arbeiten darauf hin.
Jetzt wird's frech. Gianni und Suraj.
Ja, mega. Ey, beeindruckt. Ich muss noch, ich habe Bilder im Kopf, so wie das gewesen wäre, was du da gerade beschrieben hast. Ganz cool. Ich habe auch noch eine Frage, Suraj. Und zwar, wie würde denn dein Traumdate im Best Case ablaufen?
Oh, wow. Guck mal, ich komme jetzt von der Bürgerrechtsbewegung zu Traumdate. Also ich muss sagen, weil die Frage schon im Vorfeld so aufgetaucht, ich hatte jetzt, from my point of view, kein Date, was mega schlecht gelaufen ist. Weil ich irgendwie immer irgendwie mit Leuten reden kann und das so ein bisschen das, was ich wissen möchte, aus sie irgendwie herauskriegen kann und dass es halt auch spannend wird. Aber in letzter Zeit, oder ich denke, was mega gut für mich wäre, auch so ein Traumdate, da müsste man an sich wirklich auch einen ganzen Tag nehmen und mehrere Sachen machen. Beispielsweise morgens zusammen irgendwie brunchen, dann vielleicht an einem See spazieren gehen, wenn gutes Wetter ist, danach ein Eis essen und vielleicht noch ein Theaterbesuch am Abend. Ich glaube, das wäre schon mega gut. Sowohl Zeit, wo man, sage ich mal, sich unterhalten kann, aber auch gemeinsam etwas beobachten kann, um darüber später reden zu können, glaube ich, wäre mega, mega interessant. Aber so ein Date hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Vielleicht kommt's noch. Ja, ich habe, nee, doch, ich darf auch eine Frage an dich stellen.
Frag mich mal nach meinem Albtraum-Date.
Guck mal, vielleicht passt es dazu, vielleicht kannst du dazu erzählen. Ja. Ehrlichkeit ist alles. Wer nervt dich? Was nervt dich an mir jetzt schon?
An dir? Ja. An dir?
Nein, an dich, an dich.
An mich?
Was nervt dich an mir? Sorry. Was nervt dich an mir jetzt schon?
Was ist denn das denn für eine provokative Frage? Auf gar keinen Fall werde ich diese Frage beantworten. Nein. Nee, gar nicht. Ich bin es sogar eher spannend, weil wir ja schon sehr weit auseinander sind. Du bist ja jetzt 24, glaube ich.
Vom Alter her. Ist ja, nur genau. Eine Nummer.
Genau, ja. Von der Lebenserfahrung vor allen Dingen auch. Ne? Ich bin nämlich doppelt so alt und ich werde jetzt im Mai 48. Und wenn ich überlege, dass meine Enkeltochter 8 Jahre jünger ist als du, dann ist das schon ein bisschen crazy. Nee, das gar nicht. Was mich vielleicht nervt an dir, ist dein wahnsinnig gut aussehender Hautton. Ich hätte gerne auch so feine Poren wie du. Das ist jetzt mit 48 leider da weg. Dann, du hast wahnsinnig schöne weiße Zähne. Das nervt mich auch, weil ich die nämlich bleachen muss. Und ansonsten, nee, es ist nicht nerven, ich bin total neidisch. Also das ist eigentlich die Wahrheit. Aber ich will mal ganz kurz zu meinem Albtraum-Date. Das will ich jetzt tatsächlich einmal kurz einschleißen. Let's go. Das ist jetzt wurscht. Also pass auf, folgende Sache. Ich habe bei einer Freundin von mir übernachtet in Berlin, ganz weit im Osten. Eine schwarze Frau. Und ich bin ja ein schwuler Mann. Und meine Dates sehen halt eben erstmal untenrum aus und dann erst obenrum. Das heißt, die Person kam, ich war dann mal soweit und dann haben wir dann Kaffee getrunken und dann droppt er so ziemlich heftige Wörter. Er droppt das N-Wort, er droppt das Z-Wort und so weiter und so weiter. Und ich so, was ist denn jetzt hier los? Marken jetzt. Vom End vom Lied, ich hab ihn noch einmal und dann habe ich ihn rausgeschmissen. Weil.
Oh, was hast du jetzt nicht gesagt?
Wir sind doch Jugendfeier. Sind wir 18? Wie sie gar nicht. Naja, auf jeden Fall scheiß der Hund kein Gummiball. Das war jetzt so mein Albtraum-Date. Aber versteht ihr, sowas gibt es auch. Dass ich kenne ganz viele Menschen, die haben wirklich, insbesondere People of Color, schwarze Menschen, indigene Menschen, Menschen mit Behinderungen, die halt immer Transmenschen, die wirklich krass fetischisiert werden, was dann vielleicht auch mal gut sein kann, weil dann hat man vielleicht guten Sex, wenn das auf beiden Seiten einvernehmlich ist, ist ja alles okay, kann man alles machen. Aber wenn es wirklich mit einer, wenn es wirklich mit der Deutungsübernahme des Körpers zu tun hat und die Narrative gesetzt werden, die Menschen tatsächlich diskriminieren, entmenschlichen, dann hört es bei mir da auch auf. Das ist dann auch wirklich die Position, wo ich dann auch sage, nein, ich kann nicht mehr, weil dann könnte ich mir mit der Arbeit, die ich eigentlich in der Öffentlichkeit leiste, auch nicht mehr in den Spiegel gucken. Auch wenn er gut
Ich finde das voll interessant, weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir in letzter Zeit mega oft stelle. Mm. Okay, weswegen genau mag mich die Person eigentlich? Mm. Also weswegen genau? Ist es jetzt, weil ich ich bin? Ist es, weil ich in der Öffentlichkeit stehe? Ist es, weil ich schwarz bin? Ist es, weil bestimmte Narrative damit verbunden werden? Und ich glaube, dass es einfach mega schwierig ist, das auch auseinanderzuhalten, ne?
Und weißt du, was das Abtörnste ist, Suraj? Wenn du ein Date hast und die Person sagt dir nach dem Sex, ich weiß, wer du bist. Das ist richtig. Ich glaube, da können wir doch alle, also kennt ihr das nicht? Dass die, dass die Leute dann irgendwie mit dir, Suki hat gerade ganz, ganz wilde Körpersprache gehabt. Also das ist zum Beispiel auch sehr mies.
Krass.
Nee, finde ich nicht gut, Leute.
Das passt.
Das ist mir mal in der Psychiatrie passiert. Die Tür geht auf, meine neue Zimmernachbarin kommt rein und sagt, ich weiß, wer du bist. Das ist so geil, Alter. Irgend so eine Wagenplatzsäcke. Die hat das anders gemeint, aber kommt natürlich in der Psychiatrie kommt es natürlich sehr speziell, wenn jemand reinkommt und sagt, ich weiß, wer du bist. Egal, schneiden wir raus, was?
Nein, das bleibt drin.
Jenny, du darfst mir eine Frage stellen, komm.
Ja, ich stelle dir eine Frage, du schöner Mensch. Und zwar ja.
Das große Finale mit Gianni und Suki.
Pass auf, Suki. Hm. In was für einer Welt würdest du denn am liebsten leben?
Zweimal leben?
Na, das habe ich jetzt so gemacht.
Ach, hast
also
du
in was für einer Welt würdest du am liebsten leben?
Also erstmal nur mal kurz für alle, die jetzt gerade einsteigen und bis hierhin zufällig vorgeskippt haben. Das ist, wir sind ein politischer, aktivistischer Podcast, aber das jetzige Format spielt Speed Dating. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir uns.
Ich finde, das ergänzt sich gut.
Zwischen, genau, thematisch zwischen diesen beiden Polen, sag ich mal, hin und her hüpfen. Zwischen wer darf wann wen lecken und wie lautet die Utopie deiner Wahl? Bei manchen fällt das komplett in eins, ja. Kann alles sein. In welcher Welt will ich gern leben? Ja, natürlich in einer Welt voller Freiwilligkeit zum Beispiel. Ja, Freiwilligkeit finde ich ein richtig geiles Konzept. Also wenn Dinge auch gemacht werden müssen, die irgendwie zwar nerven und so, aber einfach klar ist, ey, das gehört dazu. Irgendjemand muss halt den Müll rausbringen und abholen und recyceln und so, ja, also weil das ja auch in so Kontexten, wo sich Menschen innerhalb dieser engen Strukturen, in denen wir irgendwie leben seit vielen Jahren und Jahrzehnten, versuchen rauszubewegen und sagen auch mal jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen installieren wollen. Und dann sagen die Menschen, ja, nee, das klappt nicht, weil dann wer bringt denn dann den Müll weg, ja, genau. Und wenn wir dann aber in einer Gesellschaft leben, und deswegen bin ich auch vom Herzen Anarchistin, der vollsten Überzeugung, dass man einfach sozusagen die Einsicht darin hat, dass das einfach dran ist so. Und dass ich möchte auch nicht im Müll ersticken, ich möchte nicht in irgendwelchen Kontexten sein, die mir unbehaglich sind. Also kümmere ich mich darum, dass es für mich schön ist, dass es für andere schön ist. Und dass diese Wechselseitigkeit einfach dazu führt, dass man weiß, ich bin nicht die Einzige, die den Arsch hochkriegt, sondern alle kriegen den Arsch hoch und sie tun es gerne füreinander. Dass sozusagen wirklich so eine zutiefst altruistische, also aus dem Herzen für die Gemeinschaft denkende Gesellschaft handelt und ihr Leben bestreitet. So, das wäre eine Welt. Und das ist natürlich eine Welt, in der Kapitalismus überwunden ist. Es ist natürlich eine Welt, in der koloniale Narben wirklich verheilt sind. So, weil eine weiße Dominanz sozusagen erkannt hat, was sie tun muss, um das endlich in Ruhe zu bringen. Und alles versucht zu reparieren, was sie zu reparieren hat, entlang der Forderungen derjenigen, die betroffen sind durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Eine Welt, in der eine Geschlechtervielfalt überhaupt nicht mehr argumentiert werden muss, sondern einfach existiert. Ne? Eine Welt, in der Kinder als Menschen gesehen werden, als gesellschaftliche Gruppe gesehen werden und nicht als privates Eigentum, was man sich irgendwie zurechtformt nach dem eigenen Vorbild und jeder darf einmal Gott spielen. Ja? Und diese, also eine Welt, die, ja, das ist für mich eine, also in der sich die Menschen so zeigen dürfen, wie sie sind, mit allen Unzulänglichkeiten, Unsicherheiten und nicht dafür abgestraft werden, in der sozusagen gemeinsames Wachsen, eine gemeinsame Entwicklung, auch mit Rückschritten, wir sind da, das sind keine linearen Bewegungen, ja, aber sozusagen als Teil der menschlichen Erfahrung wirklich gewertschätzt und gefeiert wird, dass man kein Interesse daran hat, zu dominieren, zu beschämen, zu unterdrücken. Das ist einfach, das ist nicht mehr dran. Das ist nicht mehr, was die Menschen dann tun, so, sondern finden es einfach schön, gut zu sich und zu anderen zu sein. Das ist quasi das höchste Gut. Hochgradig romantisiert, aber weil ich mir nämlich darüber Gedanken machen muss, habe ich im echten Leben keine Zeit für Dates, versteht ihr?
Oh.
Ja. Das ist die Antwort auf deine Frage, Jenny.
Ich finde die Antwort total schön, weil ich würde gerne auch in einer Welt leben. Ich fühle da nur ganz viel Verantwortung und sehr viel Selbstreflexion und Selbsterkenntnis von vielen einzelnen Menschen und vor allen Dingen Stakeholdern und Leute, die wirklich auch die in den Positionen sitzen, um diesen Hebel genau in diese Richtungen zu bringen, in denen du gerade was du gerade in deinen Vorstellungen erzählt hast. Ich finde das total schön. Und ich glaube, dass ich so bestimmte Dinge, das, was du gesagt hast, nicht alles, aber bereits schon so in bestimmten Inseln in meinem Leben auch schon habe, weißt du? Ich glaube, dass ich schon so kleine Häfen mir aufgebaut habe, sei es mit Menschen, sei es mit Orten, sei es einmal in der Woche vielleicht mal ins Theater zu gehen. Also so Räume habe ich mir geschafft, wo ich mir das dann auch hole, weißt du? Ob wir es tatsächlich am Ende als Struktur für Menschsein schaffen, ich wünsche es mir wirklich, Suki. Das ist eine sehr, sehr schöne Vision, die du hast.
Aber dann bist du doch der lebende Beweis dafür, dass das, was als bei dem Begriff Utopie immer so abgewatscht wird, dass es halt eben nicht realistisch ist, dass es nicht erfüllbar ist, dass wir das nicht mehr in der Lebenszeit erleben werden. Wenn du sagst, du hast kleine Momente davon, kleine große Momente davon in Orten, Personen und sozusagen zwischenmenschlich oder so in den Umständen, in denen du lebst, in deiner Gestaltung, dann ist das ja der Beweis dafür, dass Utopie eben nichts Fernes ist, sondern sozusagen sich aus dem eigenen Handeln ja hervorbringt, bestenfalls, ja. Im Kleinen und
das stimmt.
Im Großen vielleicht,
ja. Mir recht. Das war ja gerade ein guter Moment.
Danke. So, liebe Suki, jetzt musst du dich entscheiden. Es geht um Suraj, 24 bzw. 25. Er steckt mitten im Chemiestudium. Doch Insider munkeln, ob er nicht längst bei Hugo Boss unter Vertrag steht und das Studium nur noch zum Spaß abschließt. Als Pressesprecher für antirassistische Bündnisse geht er auf die Straße und kämpft für eine Welt, in der die Schönheit in den Differenzen gesehen wird. Die Frage ist, willst du ihn wiedersehen?
Ich bitte drum.
Sehr schön. Und was ist mit dir, lieber Suraj? Genau wie Rosalia oder Eminem braucht sie keinen Nachnamen. Suki, 42, macht Musik, die auf jeder progressiven Demo des Landes rauf und runter läuft. Egal ob vor Kinder- oder Erwachsenenpublikum, sie reißt ab und lässt unsere Augen lila aufleuchten. Dabei begeistert sie ganz nebenbei für Veganismus und Antifaschismus und klärt über Queerness auf. Na, was meinst du? Willst auch du Suki wiedersehen?
Auf jeden Fall.
Ein Traum. Das erste Duo ist gefunden. Bleibt noch das zweite. Dieses Mal bist du gefragt, lieber Gianni. Die Rede ist von Sachsen-Anhalts finest Rage Girl. Luna, 25, wirbelt als Content Creator durch die sozialen Medien. Wut und Aufregung? An diese Reaktion hat sie sich längst gewöhnt. Dass PolitikerInnen endlich auch ins Social Media Game einsteigen, freut die gelernte Tourismuskauffrau. Aktuell betreut sie die Social-Media-Kanäle der grünen Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang. Und Gianni, wie sieht's aus? Lust auf ein Wiedersehen mit Luna?
Ja, ich möchte gerne Luna wiedersehen, weil ich Ricarda Lang kennenlernen will.
Ich habe meine Komplimente schon am Anfang bekommen, ist in Ordnung für mich, Schatz.
Nicht zu viel, Luna, nicht beim ersten Date.
An Bedingungen geknüpft, aber immerhin. Dann fehlt nur noch deine Entscheidung, liebe Luna. Im früheren Veto-Podcast wurde über ihn gesagt, dass er in seinem Leben bereits so viel erlebt hat, dass es für drei reicht. Gianni, 47, hat 2 Kinder und 5 Enkelkinder. Er hat Initiativen gegründet, ein Buch geschrieben und das Drag Race Germany moderiert. Sich bei all dem für die Belange von Sintise und Romja einzusetzen, war keine Entscheidung, sondern logische Konsequenz. Außerdem ist er seit 33 Jahren nicht mehr Single gewesen. Was meinst du, wird es trotz Spannung in der Luft eine zweite Runde mit Gianni und dir geben?
Na gut.
Na gut.
Na gut, lieber Gianni. Aber nur, damit ich auch in Zukunft mich an dich erinnern kann und ich nicht außersehen mir wieder anhören muss, dass ich dich mit einem anderen POC verwechsel.
Allyship is Workship.
Ja. Ja, wir arbeiten dran, alle beide, wa?
Wir arbeiten dran, ja.
Fantastisch. Ein Happy End mit einer gehörigen Portion Spannung.
Ja, prima. Liebe Leute, wir haben den Bogen geschlagen zwischen Kennenlernen und sich politisch positionieren. Voll schön, voll wichtig. Sudat, wir sind also dann die Ersten, Nächsten. Ich glaube, das Thema ist uns noch gar nicht bekannt. Es bleibt spannend. Ich freue mich wirklich sehr auf dich. Ich finde es fantastisch, dass du dabei bist. Eine große Sache. Vielen Dank.
Ich freue mich mega, auch dabei zu sein. Ich glaube, wir sind so eine coole Runde. Und ich glaube, man merkt auch diesen Wechsel zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß. Also das ist so krass. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, die kommen. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge mit Suki.
Und danach geht's weiter mit Gianni und mir.
Und Ricarda Lang.
I mean, I can ask her, aber ich glaube, das wird nichts in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie bodenlos es wird.
Es wird riesig. Ich
bin gespannt.
Danke euch.
Danke euch.
Dankeschön. Let's go.
Let's go. Lauter Leute.
Lauter Leute, yeah.
Lauter Leute, ja, ich schwöre, ja.
Lauter
genialen Leuten.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann sie nicht hören, können sie lauter sprechen?
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe hier lauter richtig coole Leute.
Also, lauter Leute sind alle schlauer als ich.
Ist eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Also, das kam schon vor, dass mal Leute ein bisschen lauter wurden.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Je mehr Leute und desto lauter, desto besser.
Hör schlecht, ich müsste das noch lauter sagen. Und dann machen wir das nochmal.
Bitte noch lauter, der Applaus, damit der kommt.
Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein und auf die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.